The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag. Und zwar Montag, der 15. April. Die Mitte der Gesellschaft. Sie wird von der Politik oft beschworen und muss immer herhalten in den Sonntagsreden.
Ihre angekündigte Entscheidung jetzt in dieser Woche trifft vor allem die Mitte der Gesellschaft ins Mark.
Sie wird gelobt und beklatscht.
Zukunft wird gemacht in der Mitte der Gesellschaft, im täglichen Miteinander, im Ideenwettbewerb unterschiedlicher Konzepte.
Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt für Parteien nur einen Weg aus dem politischen Prekariat zu den Kommandohöhen der Macht. Und dieser Weg führt durch die politische Mitte. Die Mitte ist ein gesellschaftlicher Ort, wo man vieles besser, aber nicht alles anders machen möchte. Hier wird geschimpft, das schon, aber hier wird nicht gehasst. Man bevorzugt in der Sprache das Wohltemperierte. Hier schreibt man auch keine Briefe an den Bundeskanzler mit 150 Ausrufezeichen. Dem Mensch der Mitte brennt nicht ständig die Sicherung durch. Alle erfolgreichen Parteien haben den Marsch in die politische Mitte angetreten. Die sozialistische SPD, wir erinnern uns, sie häutete sich 1959 in Bad Godesberg. Selbst der alte Kommunist Herbert Wehner erkannte an, dass eine Politik für den Wohlstand automatisch eine Politik für die Mehrheit ist.
Das ist der Durchbruch zu einer grundsätzlich anderen Handhabung der Macht im Staat, als es bis heute noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile in diesem Ringen der Fall sein wird.
Auch die Grünen machten schließlich diesen Schritt. Von der Sponti-Gruppe, den Altkadern der kommunistischen Partei, die einen hatten Blumen, die anderen die rote Flagge in der Hand, hin zur Realpolitik des Joschka Fischer, der sich im Jugoslawienkrieg mit der Basis genau über diese Frage kräftig zoffte.
Ich halte in zum jetzigen Zeitpunkt eine einseitige Einstellung, unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für das grundfalsche Signal, Milosevic würde dadurch gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt, damit das klar ist.
Auch rechte Parteien müssen sich mäßigen, entradikalisieren, gewissermaßen raus aus der Ecke des Unappetitlichen, um reüssieren zu können. Marine Le Pen ist dafür ein Beispiel. Sie schmiss den Gründer der Front National schon vor Jahren aus der Partei, ihren eigenen Vater, nämlich Jean-Marie Le Pen, der ein Antisemit und Holocaust-Leugner war und bis heute ist. Bei Euronews beschwerte er sich über seine Tochter.
Von dem Vorsitz der Partei verfolgt zu werden, die man selbst gegründet hat, und die Präsidentin auch noch zur eigenen Tochter zu haben, ich kann Ihnen sagen, das ist hart.
Die Parteichefin Marine Le Pen ist gemäßigter als der Vater. Zumindest tut sie so. Von den Remigrationsfantasien der deutschen AfD grenzt sie sich scharf ab.
Die Remigrationspläne der AfD sind selbst der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen zu radikal. Es müsse geprüft werden, ob sich daraus auch Folgen für die gemeinsame Fraktion im EU-Parlament ergeben. Man werde über diese sehr großen Meinungsverschiedenheiten reden müssen, fügte sie mit Blick auf die bisherige Fraktionsgemeinschaft im Europäischen Parlament hinzu.
Und die AfD, die geht den umgekehrten Weg. Sie ist gewissermaßen ein europäischer Sonderfall. Sie ist als eurokritische Professorenpartei gestartet und seitdem aber geht's im Stechschritt immer weiter. Nicht zur Mitte, sondern nach rechts. Remigration als Schlagwort, also rassistische, homophobe Äußerungen und Applaus für Putin. Petri Büstron zum Beispiel. Das ist ein deutsch-tschechischer AfD-Abgeordneter aus dem Bundestag. Jetzt kandidiert er auf Platz 2 für die Europaliste der AfD. Ihm wird jetzt vorgeworfen, Geld von einem pro-russischen Propagandakanal angenommen zu haben. Und zwar als Lohn für kremlfreundliche Rhetorik. Laut tschechischen Medien besitzt der dortige Geheimdienst eine Audioaufzeichnung, die Geldzahlungen aus Russland an ihn und andere AfD-Politiker nahelegt, vielleicht sogar beweist. Ist es Büstron? Er selbst bestreitet das. Dabei klingt er im Bundestag tatsächlich wie Radio Moskau.
Vor allem, liebe Kollegen von der CDU/CSU, also das ist schon ein interessanter Ansatz, den Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon Ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melniks und Banderas.
Auch sonst mäßigt sich die AfD keineswegs. Sie wird schriller und in Teilen auch vulgärer. Der Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, sein Name, schwingt Reden auf unterstem Stammtischniveau.
Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts. Wir wollen... Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt?
Der Mann stimmt einen Sound an, der mit der AfD-Selbstbeschreibung, sie sei eine bürgerliche Partei, wirklich nicht zusammengeht.
Wir sind nicht allein, wir sind nicht Verbraucher und Atome, sondern wir sind eine Gemeinschaft, ein einig Volk von Brüdern, wie es bei Schillern heißt. Und deshalb haben sie Angst vor uns, weil gemeinsam sind wir stark gegen die Phalanx der Dummen, der Verleumder, der Eskens, der Langs und all jener, die uns unsere Heimat nehmen wollen.
Das ist auf jeden Fall nicht Mitte. Also, der Weg dieser AfD führte sicher, das schon, auf Seite 1 aller deutschen Tageszeitungen, aber von dort auf keinen Fall weiter. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Chelsea Speaker und der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel haben sich unterhalten. Und zwar haben sie sich unterhalten über das angeschlagene deutsch-französische Verhältnis und dessen Auswirkungen auf die Geopolitik.
Das wird Europa vor eine Zerreißprobe stellen. Wir kriegen eine richtig schwierige Lage, bei der wir auch nicht sicher sind, ob wir die Europäer zusammenhalten. Und deswegen hoffe ich, dass es in den nächsten Wochen gelingt, dass Deutschland und Frankreich zu einer gemeinsamen Position finden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die wichtigsten Termine für die Investoren in dieser Woche. Außerdem, wir leiden. Und zwar, wir leiden mit den armen FBI-Beamten in den USA, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Und dann, ja, und dann freuen wir uns. Und wir freuen uns über eine wirklich fortschrittliche Idee aus den Niederlanden, wo nämlich nächtliche Ruhestörung für die Anwohner durch laute Clubmusik durch eine sehr einfache Maßnahme auf ein absolutes Minimum beschränkt wurde. Sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Olaf Scholz, unser Bundeskanzler.
Eigentlich kommt doch jetzt die Probe aufs Ex, also die Probe. Jetzt wird festgestellt, ob das alles Sprüche waren oder ob wir das ernst gemeint haben.
Und Emmanuel Macron, der französische Präsident, ehemals Investmentbanker.
Merci, chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout. À travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci.
Diese beiden Männer, unterschiedlich in Temperament, Herkunft, Mimik, Gestik und darin, wie sehr sie auch Klartext sprechen. Diese beiden Männer sind für Europa wichtig. Ohne Frankreich, ohne Deutschland und auch der gewachsenen Freundschaft zwischen diesen beiden Staaten wird es schwer, für die Europäische Union voranzukommen. Deutschland, Frankreich, das ist der Motor dieser Europäischen Union. Stottert er, stottert Europa. Das spüren wir zurzeit, zum Beispiel, wenn es um die Ukraine geht. Scholz, der Zauderer, der uns immer wieder vor Rätsel stellt. Und Macron, der Dynamiker, der Mann, der vorprescht und auch gern mal mit dem Säbel rasselt. Wir brauchen aber ihre Verbindung, ihr gegenseitiges Vertrauen, ihre Kooperationsfähigkeit. Darüber haben The Pioneer Host Chelsea Speaker und unser ehemaliger Vizekanzler Sigmar Gabriel gesprochen, und zwar in der aktuellen Ausgabe ihres geopolitischen Podcasts World Briefing. Einen Auszug daraus hören wir genau jetzt.
Jetzt würde ich gerne einen Blick auf eine andere Region werfen. Wir hatten darüber gesprochen, dass die USA und Israel eigentlich Freunde in der Vergangenheit bisher auseinanderdriften derzeit. Und eine ähnliche Entwicklung ist auch zwischen Deutschland und Frankreich zu beobachten in Sachen Ukraine. Wir sehen, wie Emmanuel Macron den starken Mann spielt und nicht ausschließt, auch westliche Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Scholz lehnt das kategorisch ab. Sehr, sehr unterschiedliche Haltungen zu dieser Sache. Macron hat jetzt auch einen Waffenstillstand zusammen mit seinem Amtskollegen in Ägypten und mit dem jordanischen König gefordert. Und Scholz, von ihm haben wir bisher auch nichts gehört in der Richtung. Wie schätzen Sie diese Situation ein zwischen Deutschland und Frankreich?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie dieser Krieg beurteilt wird. Ist das ein Krieg, der die Gefahr hat, dass wir wie 1914 im Schlafwagen durch eine immer stärkere Eskalation irgendwann im ganz großen Krieg landen, also zwischen Russland und der NATO? Also ist das eine mit 1914 vergleichbare Lage? Es gibt eine ganze Menge Menschen, auch in Deutschland, auch in der deutschen Regierung, die gute Gründe anführen, um sozusagen diesen Vergleich heranzuziehen. Oder sind wir in einer Situation wie 1938, wo Hitler zu lange sozusagen auf die Nachsichtigkeit europäischer Staaten setzen konnte? Er Territorium in der damaligen Tschechoslowakei annektieren konnte, das Sudetenland, und sozusagen den Eindruck gewinnen musste, meine Gegner im Westen sind Schwächlinge. So, und meine Wahrnehmung ist, Frankreich hat vor dieser Lage Sorge und sagt, wenn die Ukraine fällt, ist das eine Einladung für Wladimir Putin, weiterzumachen. Er hält uns für Schwächlinge. Wenn wir hier auseinanderbrechen, er wird das dann in Moldau machen, in Transnistrien, vielleicht im westlichen Balkan, vielleicht auch in Estland. Die Esten haben große Sorge davor, dass er erklärt, naja, da gibt es so und so viele tausend russische Bürgerinnen und Bürger, die müssen wir jetzt schützen vor der angeblich faschistischen Regierung in Estland, also sozusagen, dass ein Estland, das ist ein NATO-Mitgliedstaat, das wiederholt. In Schweden gibt es massive Investitionen in den Zivilschutz. Das heißt, es gibt Menschen, die mit guten Argumenten darauf hinweisen, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, durch eine Niederlage der Ukraine in einer Vorkriegszeit leben, nicht etwa in einer Nachkriegszeit.
Das hat jetzt der britische Verteidigungsminister und der polnische Premierminister haben es beide auch genau mit diesen Worten auch genannt und gesagt, dass wir erleben in den NATO-Staaten gerade eine Vorkriegszeit. Eigentlich ist das, würde ich behaupten, Common Knowledge, jetzt auch in Deutschland. Nur unser Handeln spricht nicht unbedingt dafür.
Ich glaube nicht, dass das bei uns und ich glaube auch nicht in ganz Europa Common Knowledge ist. Es ist in Osteuropa Common Knowledge. Es ist in Skandinavien sehr stark. Ob das bei uns in Spanien und so weiter so ist, will man dahin stehen sein. Also ich gehöre zu den Politikern, die wie viele andere Putin unterschätzt haben, die gedacht haben, wenn wir da mit Russland ordentliche Wirtschaftsbeziehungen haben, wird der da nicht auf die Idee kommen, hier Krieg zu machen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der in die Ukraine einmarschiert. Also ich habe gedacht, es gibt diesen Konflikt in den Donbass, aber das wird es auch sein. Das heißt, wir müssen zugeben, meine Politikergeneration, ich würde sagen, bis auf die Grünen, eigentlich alle im Deutschen Bundestag, wir haben den falsch eingeschätzt. Jetzt würde ich uns raten, nicht die Gefahr einzugehen, das nochmal zu tun. Wenn er sozusagen gezähmt ist, wunderbar. Aber wenn die Gefahr besteht, dass er einen Gewinn in der Ukraine, entweder auf dem Schlachtfeld oder am Verhandlungstisch, interpretiert als Schwäche des Westens, dann ist eine Einladung, weiterzumachen. Und dagegen müssen wir alles setzen, was wir haben. Und jetzt beginnt sozusagen der Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland. Deutschland scheint mehr die Sorge zu haben, wir rutschen in die Eskalation. Dafür gibt es gute Argumente für die Sorge. Und Frankreich sagt, wir müssen den jetzt stoppen, weil wir sonst das Leben in Europa für unsere Kinder sonst gefährlich wird. Da sind wir zurück im 20. Jahrhundert, wo einer mit Panzern seinen Nachbarn erfolgreich überfallen kann.
Welcher Ansatz ist richtig Ihrer Meinung nach?
Der Franzosen. Vor allen Dingen, falls es zu etwas kommen sollte, was ich noch nicht glaube, aber was möglich ist, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt. Er hat mir ja mal persönlich gesagt, dass er der Meinung ist, dass man die Ukraine mal von der Tagesordnung der G7-Treffen, also der westlichen Demokratien, streichen soll, weil das weder ein japanisches Problem noch ein amerikanisches sei, sondern rein europäisches. Dann will ich mal sagen, besteht die Gefahr, dass der vielleicht noch in der Phase zwischen Wahl und Amtseinführung den Putin anruft, um ein Wahlversprechen wahrzumachen, das er in Amerika gegeben hat. Er beendet den Ukraine-Krieg in kürzester Zeit. Wie kann man das machen? Indem man einfach Teile der Ukraine quasi den Russen schenkt. Wie viel? Keine Ahnung. Aber dann Deal mit Putin macht.
Und auch schon angesprochen, dass er so, das schaffen
jetzt,
würde.
Jetzt die Frage. Erstens, macht die Ukraine das eigentlich mit? Wahrscheinlich können sie gar nicht anders, wenn die USA ihnen sonst
keine Waffen,
die Waffen geben. Ja. Und da sagen die Franzosen, dann müssen wir Europäer dafür einstehen. Und dann müssen wir notfalls gemeinsam Schulden machen, um diese Kriegswirtschaft finanzieren zu können, weil sonst unsere Kinder den Preis dafür zahlen werden, wenn Putin sich da durchsetzt. Und da sozusagen sagen wahrscheinlich die meisten anderen, das schaffen wir gar nicht. Wir werden uns dann damit abfinden müssen. Und jetzt kann man ja mal hören, was hat der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag gesagt. Ja. Da habe ich gedacht, guck mal, da nimmt einer den Trump vorweg.
Ein Einfrieren des Konflikts.
Ja, das wird, Trump wird das auch so nennen. Und was passiert dann? Tritt Zelensky dann zurück? Gibt es dann irgendwie eine Regierung, die freundlicher ist? Gibt es einen Partisanenkrieg? Und wie signalisieren wir dann eigentlich Russland, dass völlig egal, was das Weiße Haus und die Amerikaner macht, wir so verteidigungsbereit und so verteidigungsfähig sind, dass er es nicht probieren braucht. Weder in Estland, noch in Finnland, noch in Schweden, noch sonst irgendwo in Europa. Und davon sind wir derzeit weit entfernt. Und deswegen hat der Verteidigungsminister recht, der sagt, wir müssen die Wehrpflicht wieder einführen. Wir müssen so stark werden, wie wir das im alten Kalten Krieg waren. Und wir müssen an der Ostgrenze der NATO zeigen, dass man uns hier nicht sozusagen in die Ecke drängen kann. Das wird eine schwere Aufgabe.
Jetzt wurden auch die ersten deutschen Truppen dahin geschickt von dieser nach Litauen, ne?
Da sollen, die sind da gibt's schon eine ganze Weile seit der Besetzung der Krim welche.
Aber bis 2027 sollen es 5.000 Menschen sein, also schon ein paar mehr als bisher.
Ja, ich glaube, wir reden eher über Divisionsstärke, die wir da brauchen werden, damit der Herr in Moskau uns ernst nimmt. Also das ist der Anfang. Gucken Sie mal, in Westdeutschland hatten wir 500.000 Soldaten. Wir haben jetzt 180.000. Das liegt daran, dass wir lange Zeit gedacht haben, Territorialverteidigung brauchen wir nicht mehr. Es ist Out-of-Area-Einsätze, hochqualifizierte Soldaten, die irgendwo in der Welt mit der UNO zusammen für Waffenstillstände sorgen oder Kriege oder Terroristen bekämpfen. Territorialverteidigung, zu der wir jetzt zurückkommen, braucht was ganz anderes. Braucht viele Leute. Wir werden zum Beispiel Teile unserer Wirtschaft, so ein Wort wollen wir gar nicht hören, aber kriegstüchtig machen müssen. Die Russen verschießen am Tag so viel Munition, wie wir in Europa im Monat herstellen. Wir streiten hier monatelang über Taurus-Marschflugkörper. Das ist ein so dämlicher Streit. Was nützt denn den Ukrainern 50 Taurus-Marschflugkörper, wenn sie in Wahrheit klassische Artilleriemunition brauchen, damit sie die Russen stoppen können? Die brauchen Hunderttausende von Schuss Artilleriemunition, die brauchen Drohnen. Ich meine, die Ukrainer haben ja, in Deutschland haben wir vor 3 Jahren eine Debatte gehabt, ob wir eigentlich Drohnen wollen und ob wir die eigentlich noch bewaffnen sollen, weil das würde den Krieg automatisieren. So irre Debatten haben wir gemacht. Die Ukrainer haben mit den Drohnen 2/3 der russischen Schwarzwehrflotte versenkt, obwohl die Ukraine selber keine Marine hat. Also die zeigen, wie wichtig Technik und klassische Waffensysteme sind und die müssen wir ihnen liefern. Und ich würde auch sagen, ja, das kann sein, dass das viel, viel Geld kostet und dass wir uns das leihen müssen, weil wir es nicht haben. Wir müssen Kredite aufnehmen, aber ehrlich gesagt, gewinnen die Russen den Krieg in der Ukraine, wird es teurer.
Sehen Sie eine Chance? Dieser Tage ist der russische Außenminister Lavrov in Peking und Olaf Scholz fährt diese Woche auch dahin, fährt dieser Tage auch dahin.
Die werden sich wohl nicht treffen, glaube ich.
Sehen Sie eine Chance, dass sich da etwas bewegt?
Also erstmal hat Lavrov nichts zu sagen. Die Außenpolitik Russlands macht nicht der Außenminister, sondern der Präsident.
Aber mit China als in einer Vermittlerrolle.
Jedenfalls finde ich es richtig, dass der deutsche Bundeskanzler die Chinesen immer wieder daran erinnert, dass sie als Mitglied im Weltsicherheitsrat eine Aufgabe haben. Meine Befürchtung ist, dass die Chinesen weiter versuchen werden, so zwischen Baum und Borke zu sein. Sie liefern einerseits keine Waffen an die Russen, weil sie nicht mit Sanktionen von uns zu tun kriegen wollen. Ihre Wirtschaft ist nicht gut. Sowas wollen die nicht. Auf der anderen Seite finden die das natürlich wunderbar, dass die Amerikaner und die Europäer ihre ganze Kraft auf Russland konzentrieren müssen, weil das freie Räume im Indopazifik schafft, wo die Chinesen ihre eigentlichen Interessen haben. Und deswegen, ich hoffe, dass es gelingt, die Chinesen davon zu überzeugen, sozusagen Druck auf die Russen auszuüben. Aber ich glaube, bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl passiert gar nichts, weil der Putin natürlich hofft, dass sein Bruder im Geiste dort Präsident wird und die beiden die berühmten Deals machen können, von denen Herr Trump immer redet. Und das wird Europa vor eine Zerreißprobe stellen. Da wird es Länder geben wie Orbán und jetzt die Slowakei mit Fico, die sich sozusagen dann eher Trump annähern. Es wird Länder geben wie Polen, das Baltikum, Skandinavien, die sagen, also jetzt müssen wir richtig aufpassen. Wir müssen viel mehr, wird Länder geben, die sagen, jetzt brauchen wir Nuklearwaffen. Polen wird eines der ersten Länder sein, die darüber debattiert. Die Türkei wird möglicherweise die Frage stellen, ob sie nicht Nuklearwaffen braucht. Also wir kriegen eine richtig schwierige Lage, bei der wir auch nicht sicher sind, ob wir die Europäer zusammenhalten. Und deswegen hoffe ich, dass es in den nächsten Wochen gelingt, dass Deutschland und Frankreich zu einer gemeinsamen Position finden. Denn wenn diese beiden Länder das nicht haben, dann driftet die Europäische Union auseinander. Es ist unverantwortlich, dass diese beiden Länder sich sozusagen so überkreuzt sind.
Das World Briefing in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder auch in unserer Pioneer-App. Sigmar Gabriel und Chelsea Speaker sprechen unter anderem noch über den Konflikt zwischen Israel und dem Iran und auch über Altkanzler Gerhard Schröder, der in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert. Last Call für den Auftakt unserer The Pioneer Klartext Tour, die in dieser Woche, und zwar Mittwochabend in Hannover, beginnt. 90 Minuten Bühnenprogramm, Aleph Doğan wird dabei sein, Chelsea Speaker und vor allem auch unsere Pioneer Band. Als Spezialgäste sind dabei der Oberbürgermeister von Hannover, die stellvertretende CDU-Vorsitzende aus Hannover, Silvia Breher, und Vivien Wisocki, eine Influencerin, ein Model, eine Unternehmerin. Ebenfalls aus der Region Hannover. Also freuen Sie sich auf diesen ersten Aufschlag dieser Klartext-Tour, einer journalistischen Revue. Die allerletzten Tickets, ich glaube noch 10, 12 sind zu haben, finden Sie in der Pioneer-App oder auf der Pioneer-Webseite unter Events. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen wir doch nochmal auf den vergangenen Freitag, denn da haben die großen Banken ihre Quartalszahlen vorgelegt. Und die Gründe für diese Zahlen und die Reaktion der Wall Street, die kennt niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag uns, warum haben die Bankaktien teilweise so nachgegeben, also negativ reagiert, trotz ja doch ganz ordentlicher Ergebnisse?
Ja, es gab ja die Zahlen von Wells Fargo, der Citigroup und JP Morgan. Bei den ersten beiden fielen die Zahlen tatsächlich echt okay aus und konnten teilweise die Erwartungen der Analysten sogar übertreffen. Richtig schlechte Stimmung verbreitet wurde aber von JP Morgan. Da ging es für die Aktie um 6,5% nach unten. Und das, obwohl auch da die Gewinne und Umsätze die Markterwartungen übertreffen konnten. Der Gewinn im ersten Quartal konnte um 6% gesteigert werden, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Grund dafür war vor allem die Übernahme der Regionalbank First Republic, die ja pleite ging während der Bankenkrise letztes Jahr. Der Umsatz wurde um 8% gesteigert. JP Morgan konnte dank der hohen Zinsen mehr Geld einnehmen. Aber jetzt kommt der Grund, warum schlechte Laune angesagt war. Der Ausblick fiel sehr verhalten aus. Für das laufende Jahr erwartet JP Morgan keine wirklichen Steigerungen bei den Einnahmen. Die Anleger hatten da erwartet, dass der Ausblick angehoben wird. Und auch von JP Morgan CEO Jamie Dimon gab sehr warnende Worte. Noch sei die US-Wirtschaft sehr stark, aber es seien sehr viele Unsicherheitsfaktoren am Horizont, wie die geopolitischen Spannungen und der weite hohe Inflationsdruck. Der Dow Jones schloss am Freitag mit einem Minus von 1,2%, der S&P 500 verlor 1,5% und an der Nasdaq ging es um 1,6% nach unten.
Und dann gib uns doch bitte noch schnell durch, welche Termine für die Anleger in dieser Woche wirklich wichtig sind.
Also der große Fokus wird zum Wochenanfang auf jeden Fall wohl darauf gerichtet sein, wie sich der Konflikt im Nahen Osten weiterentwickelt, nachdem der Iran am Wochenende ja Israel angegriffen hatte. Sollte der Krieg sich jetzt in der Region noch weiter ausweiten, dann steigt die Angst wieder, dass die Ölversorgung in Gefahr sein könnte. Deshalb stiegen am Freitag auch schon die Ölpreise. Außerdem weiter fest im Blick der Anleger sind neue Wirtschaftsdaten. Da gibt es zum Beispiel neue Daten aus dem Einzelhandel, der Industrieproduktion und aus dem Immobiliensektor. Und die Berichtssaison nimmt so richtig Fahrt auf mit den Zahlen von Goldman Sachs und Charles Schwab heute. Morgen Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson und United Airlines. Donnerstag dann Netflix und am Freitag Procter & Gamble und American Express. Und abgesehen davon wird auch der Kryptomarkt spannend. Da steht ja diese Woche das sogenannte Halving an. Das könnte dem Bitcoin nochmal einen Boost geben, wobei viel um den Halving-Hype auch schon eingepreist ist und der Bitcoin auch sehr stark gefallen ist jetzt mit Blick auf den Nahostkrieg.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass selbst FBI-Agenten das Geld für ihre Miete kaum zusammenkratzen können. Wie oft haben sie eigentlich schon im Verborgenen die Welt gerettet?
Wozu brauchen wir Agenten? Unsere Welt ist nicht transparenter, sie ist undurchsichtiger. Sie liegt im Schatten. Und dort müssen wir kämpfen.
Seit der Serie X-Files wissen wir ja, dass FBI-Agenten selbst gegen Außerirdische wirklich wehrhaft aufgestellt sind.
Ich habe gerade einen Kabelempfangsrekorder gefunden, der von diesem Mast ins Haus führt.
Vielleicht ist das ein Job für Special Agent Pendrell von unserem Labor.
Ja.
Möchten Sie es analysieren lassen?
Ja, ich übernehme das.
Taffe Typen, coole Frauen, so stellt man sich zumindest vor, das typische Agentenleben. Die Realität zeichnet aber derzeit ein sehr anderes Bild. FBI-Agenten, die in geteilten Apartments zusammengedrängt leben mit ihren Kollegen oder Pendelwege von 4 Stunden auf sich nehmen müssen, um ja, sich einfach nur die Miete leisten zu können. Hört sich nicht ganz so tough und nicht halb so cool an. Wie kann das eigentlich sein, fragt man sich. Nun, selbst Agenten bekommen die steigenden Lebenshaltungskosten in den amerikanischen Großstädten, New York zum Beispiel, San Francisco, Miami, deutlich zu spüren. Deswegen drängt jetzt auch die Agents Association, also die Agentengewerkschaft, was es nicht alles gibt, in den USA auf die Einführung von Wohngeld. Klingt nach SPD und damit ein bisschen unsexy, ist aber mehr als nötig. Ob das Pilotprojekt tatsächlich finanziert wird, bleibt noch unklar. Man kann nur hoffen, dass es nicht nur umgesetzt, sondern auch von Dauer sein wird. Denn die Welt kann keine übermüdeten Agenten gebrauchen, jetzt schon erst recht nicht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein Clubbesitzer seine Wohnungen, also die Wohnungen, die sich direkt über dem Club befinden, erfolgreich vermieten kann, obwohl diese Lautstärke eigentlich ein Ausschlusskriterium für jeden Mieter wäre. Das ist für die meisten Menschen kaum auszuhalten, aber eben nur für die meisten. Jeroen Osterhout, ein Clubbetreiber aus Amsterdam, hatte die Idee, warum diese Wohnungen nicht einfach an gehörlose Menschen vermieten. Macht ja Sinn, Jeroen spart sich damit mögliche Beschwerden von den Anwohnern und seine Mieter sind glücklich, weil sie endlich eine Wohnung gefunden haben. Das ist auch in Amsterdam kein Selbstläufer. Der einzige Knackpunkt, die Bodenvibration, die durch den Bass der Musikboxen entsteht. Diese spüren Gehörlose genauso. Denn sie sind nicht ganz zu vermeiden. Zwar hat der Clubbetreiber die Böden der Wohnungen schon mal vorsichtshalber Schall isolieren lassen, aber das dämpft die Vibrationen, aber es schafft sie eben nicht ab. Trotz dessen hat jetzt der Wohnungskomplex einen neuen Mieter schon gefunden. Kaspar Wubbels war lange auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung in Amsterdam und ist nun also fündig geworden. Darüber berichtet er auch in der Tagesschau.
Die 5 Wohnungen haben neue Böden bekommen. Sie sollen die Bassvibrationen ein bisschen abdämmen. Noch diesen Monat soll Kaspar einziehen.
Ob die Vibrationen für ihn ein Thema sein werden, das weiß er noch nicht. Muss ja erst mal einziehen, aber zumindest hat er eine kleine Prämie bekommen. Und zwar darf er jetzt umsonst in dem Club unter seiner Wohnung einfach mitfeiern. Der Bass der Musik macht dann für Kasper, den Clubbesitzer, den Unterschied. Denn dann kann er die Musik, die er sonst ja gar nicht hört, ja, dann kann er das spüren. Das heißt sogar, je lauter, desto besser. Kasper mag eben, wie Herbert Grönemeyer es für uns ja alle gesungen hat, Musik nur, wenn sie laut ist.
Sie mag Musik auch, wenn sie laut ist.
Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Ihr Mund scheint vor lauter Glück still zu scheuen. Ihr Blick ist der Welt entrückt. Ihre Hände wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Es ist niemand da, der mit ihr spricht. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Mann fährt. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist. Wow, 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 wow. Wenn sie in den Mann fährt. Sie mag Musik auf, wenn sie laut ist. Wenn der